Die letzten Monikaner, der ultimative Podcast für alle, die glauben, ab und an im falschen Film zu sein. Mit Monika Gruber und Andreas Hock.
Eier, wir brauchen Eier.
There is a new sheriff in town.
Für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Hock. Wie schaut's aus? Wie geht's, wie steht's?
Ich bin guter Dinge. Guten Morgen, Moni, und willkommen zur dritten Folge von unseren letzten Monikanern.
Ja, unbedingt.
Und die Woche ist gut, oder? Die Woche ist gut. Die Koalitionsverhandlungen sind abgeschlossen. Der Koalitionsvertrag steht und jetzt geht's voll aufwärts
jetzt
in Deutschland.
Aber wirklich, ja. Also Kanzler Klingbeil konnte in letzter Minute verhindert werden von der CDU.
Ja, bin ich noch nicht sicher.
Bin ich auch nicht sicher. Also ich bin ein bisschen stutzig geworden, ich habe mir schon gedacht, die 551 Fragen an die, wo das Geld für die 580 NGOs, Nichtregierungsorganisationen, wo es herkommt, wissen wir, wir bezahlen das. Was mit dem Geld gemacht wird eigentlich, genau. Das wurde sofort von Herrn Klingbeil abgewürgt, so nach dem Motto, also wenn Herr Merz jetzt darauf bestehen würde, dass die Fragen beantwortet werden, dann also werden die Koalitionsverhandlungen sofort abgebrochen. Dann haben wir gedacht, au weh.
Ja, mit solchen Nebensächlichkeiten. Mit solchen Nebensächlichkeiten kann man sich auch angesichts der gesamtpolitischen Lage nicht mehr aufhalten. Also wer jetzt irgendwelche NGOs da Geld kriegen oder so, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Wir haben Geld, wir haben Sondervermögen, wir haben auch fähige Leute und ich bin so gespannt. Die SPD hat 7 Ministerposten bekommen.
Ich habe gedacht, sieben.
Sieben sind es, ja. Oh, 7 Minister.
16% Partei.
Bei 16%, das heißt also, normalerweise müsste eine Partei bei einem normalen Wahlergebnis um die 53 Ministerposten kriegen, nach dieser Rechnung. Aber die haben ja auch natürlich viel fähige Leute, die du unterbringen musst. Deswegen bin ich da gar nicht so gram.
Allen voran Lars Klingbeil als Finanzminister. Der Alkoholiker hat den Schlüssel zum Weinkeller.
Weil du Alkoholiker sagst, dass Lars Klingbeil seine große Karriere bei Gerhard Schröder begonnen hat. Im Abgeordnetenbüro, ja, von das Gerhard Schröder. Er war die Sekretärin von Gerhard Schröder quasi im Büro in Berlin. So startete diese hoffnungsvolle Karriere, weil ansonsten hat er halt, er hat studiert. Das ist ja schon mal gut, auch zu Ende.
Das ist ja einer der wenigen, die fertig studiert haben.
Politologie und Soziologie hat
was
er
sonst?
Relativ schnell, also 10 Semester, dann war er schon durch.
Ist ja bei guter Führung entlassen worden.
Und dann hat er eigentlich nicht so richtig gearbeitet, aber das sehen wahrscheinlich nur wir Laien so.
Sondern gleich im Politbetrieb Kaffee
gleich voll rein und alles auf eine Karte und deswegen, ja, Finanzen, der kann alles, er könnte alles, er könnte auch außen, innen. Kanzler sowieso.
Also mein Vater hat gesagt, ja, also er findet das jetzt gar nicht so schlimm, weil von der SPD ist er der Klingbeil noch der Beste.
Ja, das ist so, wie wenn du bei Holstein Kiel sagst, also der Stürmer, der 3 Saisontore geschossen hat, ist halt auch für Holstein Kiel der Beste. Sie steigen aber trotzdem ja ab.
Das ist Wahnsinn. Bei meinem Vater merkst du total, dass er Long-Tagesschau hat. Also er ist wirklich von ZDF und ARD zugerichtet. Das merkst du, meine Mama ist da immer kritischer, mein Vater, der sitzt und ja, und der böse Trump und Mai, und der hat jetzt den Südafrikanern die Medikamente gestrichen. Und ich dann sag, wo hört man sowas? Das ist beim ZDF, sage ich, weil er USAID gekappt hat, sage ich, ja.
Ach so.
Das heißt im Wesentlichen, dass er diesen ganzen demokratischen Filz irgendwie gestoppt hat und schwindlige NGOs, so wie wir es haben, den finanziellen Hahn abgedreht hat, was ja im Prinzip gut ist. Und halt einfach mal alles mit der Kettensäge ein bisschen rasiert hat. Und wir bräuchten 3 Kettensägen, diesen ganzen. Weil wir haben ja genug Geld. Und es ist lustigerweise, es ist überhaupt keine Frage mehr, wo wir noch irgendwie was sparen könnten. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Es wird jetzt nur noch rausgehauen.
Sparen oder Jens Spahn?
Sparen.
Sparen, ach so.
Also wir Bayern sagen mal Sparen, das fällt dann.
Ja, ich kenne das Wort nicht.
Sparen.
Ja. Es gibt ja noch hoffnungsvolle andere Kandidaten. Was sagst du zu Bärbel Bass, unsere mögliche neue Arbeitsministerin?
Ich weiß nicht, was mich mehr aufregt, Bärbel Bass oder, weil das ist ja völlig klar, was dann passiert, oder Svenja Schulze als.
Aber die war schon, oder? Die hatten wir schon 4
Jahre. die bleibt uns jetzt noch erhalten. Und da weißt du auch, dass sämtliche NGOs weiter ihre scheiß Ideologie
durchsetzen. Du immer mit deiner NGOs.
Ja, das nervt mich einfach. Das ist also eine Nichtregierungsorganisation, die Geld von der Regierung kriegt, dafür, dass sie ihre schwindligen Ideologien durchsetzt, durchpeitscht. Bitte. Wo
ja,
sind wir denn?
Wir haben ja gesagt, wir gründen auch eine. Wir gründen eine NGO für bedrohten Humor und sammeln dann natürlich auch entsprechend Fördergelder ein. Ich bin da ganz zuversichtlich. Die juristischen Prüfungen laufen im Hintergrund. Wer wird Justizminister? Sonja Eichwede.
Noch nie in meinem Leben gehört. Wer ist das?
Zu Recht. Aber die Frau ist Richterin. Also da ist doch, also hat sie zwar nur ein Jahr gemacht. Aber sie ist zumindest vom Fach. Bärbel Bass war mal bei einer Krankenkasse als Sachbearbeiterin, glaube ich.
Hallo.
Da kann man schon mal arbeiten.
Katrin Göring-Eckardt war Kantinenkraft, also das.
Was?
Ja, Kantinenfachkraft.
Nichts gegen Kantinenfachkräfte.
Na, um Gottes Willen.
Ich verstehe mich hier sehr gut mit unserer Kantinenfachkraft. Die kriegt immer einen extra Schlag noch drauf, Kartoffelbrei.
Ah, ich habe gedacht, auf dem Schädel. Ja, na, Kantinenfachkraft ist ganz wichtig und mit der muss man sich immer gut stellen, weil da gibt es immer extra Sauce und passt schon.
Na, was macht Saskia Esken? Wo kriegen wir die unter?
Ist noch nicht klar, oder? Das steht noch nicht fest.
Nee, das steht noch nicht. Also,
ich würde Grenzabschreckung, also ich würde einfach sie an wechselnden Positionen an der Grenze zur Abschreckung illegaler Migration da sie aufstellen.
Ja, sie muss ja offizielles Amt haben, dann könnte man ihr Porträt auch an Grenzposten aufhängen, so wie der Bundespräsident da hängt. Vielleicht können Sie Bundespräsidentin werden. Das wäre doch gut. Oh, dann hängt sie überall dort, wo offiziell die Bundesrepublik Deutschland einen Standort hat. Da könnte man schon in den Herkunftsländern vieles verhindern.
Ja, du, aber Merkel hat ja auch niemand abgeschreckt. Dann haben wir halt Mama Esken statt Mama Merkel.
Also. Ja, ich find Frau Esken schlimmer, muss ich sagen. Also rein Habitus-mäßig.
Auf einer Ursula von der Leyen-Skala ist sie, ja, also 10 ist ganz schlimm, ist sie 8er, 9er.
Ja.
Also Schlimmstes, also Ursula von der Leyen ist ganz oben und glatter 9er, 9,5, 9,9.
Aber wir reden jetzt da so fröhlich über Personalien, dabei ist ja noch gar nicht sicher, ob das Ganze durchgesetzt wird, denn die Jusos haben schon gesagt.
Das finde ich frech, ehrlich gesagt. Also die sind ja wirklich freche Rotzburm und Dirndeln. Also dass sie da jetzt sagen, die haben, also man kann es ja gar nicht mehr, man kann gar nicht mehr anders sagen. Das ist ja, was sie alles durchgesetzt haben, das ist eigentlich unfassbar. Und jetzt zu sagen, ja, das geht uns nicht weit genug oder Herr Merz hat hier und da gelogen oder das, helf mir weiter. Frechheit siegt oder was ist da der Ausgangspunkt?
Du musst natürlich schon dauerstudierende Zigarettenbürscherl musst du natürlich mit ins Boot holen, um das Land voranzubringen. Ist doch klar. Die Jusos sind eine gesellschaftliche Kraft hier bei uns. Das siehst du ja schon an Leuten wie Kevin Kühner, der ja dieser Gruppe entsprungen ist, oder jetzt unserem Freund Philipp Türmer, der ja der Wortführer der Jusos ist. Und ich bin auch dafür, dass wir mehr solche Menschen brauchen, die fürs Gemeinwohl einfach noch gar nichts beigetragen haben, aber wissen, wie es besser geht. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist.
Ja, also ich fände es ja spannend, wenn sie das eskalieren lassen, dann wäre doch irgendwie, wäre vielleicht gar nicht schlecht, einfach zu sagen, okay, gut, dann machen wir als CDU eine Minderheitenregierung und schauen wir, mit wem wir eine Mehrheit kriegen. Werden sie natürlich nicht tun.
Also aber die Unverschämtheit ist ja, dass die SPD mit diesem Mitgliedervotum, das sie sich ja selber aufgedrückt hat, eigentlich die Drohkulisse überhaupt erst ja geschärft hat. Sagt, wir müssen ja unseren Leuten was präsentieren. Also ich glaube, wenn du ein CDU-Mitgliedervotum machst, da wird es dann auch knapp mit der Zustimmung.
Wobei, ich glaub's gar nicht. Also wenn es dann ans Eingemachte geht, dann stimmen sie ja doch wieder alle zu. Das ist doch immer dasselbe. Ja, schau doch mal die Abstimmung über illegale Migration im Bundestag an. Da denkst du dir, muss als CDU eine gmade Wiesen sein, wie wir in Bayern sagen. Und dann geht das so aus, wo du denkst, dann hast du da Leute, die sich der Stimme enthalten, wo ich sagen würde, bei so einem Thema sich der Stimme zu enthalten, da kann ich meinen Papa hier sitzen und sagen, setz dich jetzt rein, trinkst einen Kaffee und enthält sich der Stimme. Also jemand, der sich der Stimme enthält, der würde des Bundestages verwiesen bei mir, wo ich sage, was sitzt du da dein Gehalt ab? Ja, also wenn ich bei einer wichtigen Frage nicht sagen kann, ja oder nein, Fisch oder Fleisch, Kotz oder Koda, dann raus, Freunde. Also
ja, vor allem ein
warmes Sesselchen absitzen, das geht sich nicht aus. Das macht keinen Sinn.
Bei jeder anderen Quatschfrage ja der Fraktionszwang. immer gegolten hat, ne? Also da haben sie dann auch brav zugestimmt. Aber die CSU ist natürlich vorne weggegangen, hat schon zugestimmt. Und ich bin auch guter Dinge, dass die CSU ihre Ideen durchsetzen wird. Und ich freue mich auf Dorothee Beer im Weltraum. Also da bin ich als neue Raumfahrtsministerin, ich freue mich so.
Das war ist ein Joke, ehrlich gesagt. Ich habe erst gedacht, das ist irgendein Meme, als ich das gelesen habe. Und
Das ist Raumfahrt.
Jeff Bezos kann mit seiner Lebensgefährtin, die Lauren Sanchez, da ins All schießen mit Katy Perry. Das kennen wir mit Dorothy Pierre schon lange. Also outfitmäßig ist sie so auf alle Fälle ganz weit vorne. Ich erinnere mich an dieses Latex-Outfit, das viel zitierte von der Comic-Con. Weißt du das noch?
Ja, natürlich. Das war das Gabriele Pauli-Gedächtnis-Outfit.
Martina Hörmanns eh da, Lack- und Leder-Fetisch.
Wobei ich glaube, Jeff Bezos hat gehofft, dass sie oben bleibt. Er hat, glaube ich.
Die Lauren Sanchez? Ja. Bist du wahnsinnig? Also ich glaube, er ist ja hoffnungslos verfallen, dass Jeff Bezos alles auffährt für die Hochzeit in Venedig. Und das ist unglaublich. Also der hat ja wirklich... Du musst einmal nur, da schauen wir Frauen natürlich drauf, du musst einmal nur die Grabbeigaben anschauen. Also nicht das Gehänge, was da, ja. Also unfassbar. Da hängen ganze Straßenzüge an ihrem Ohrläppchen. Und das hatte seine Ex-Frau Mackenzie, da war es eher so ein bisschen spartanisch, hat es da ausgedacht. Gut, vielleicht war ja das auch nicht so wichtig, der Mackenzie. Aber für Lauren, du, ich weiß nicht, was sie kann, aber er legt sie richtig ins Zeug.
Ja, wobei er muss sparen. Er muss sparen auch. Sparen ja, muss er, weil die Amazon-Aktie ist ja auch im Zuge dieser Turbulenzen ein bisschen runtergegangen und er ist nicht mehr der reichste Mann der Welt. Ist er schon seit letztem Herbst nicht mehr. Also da kannst du jetzt nicht so in die Vollen gehen. Da musst du auch schauen. Ein bisschen aufs Budget.
Das weiß ich jetzt so gar nicht. Da reden sie jetzt alle über den großen Black Monday und so. Aber das muss man aussitzen, glaube ich, einfach. Das wird schon wieder.
Ja, das muss man aussetzen und ich möchte
jetzt... Schau nicht immer auf dein Aktienportfolio und weine.
Ja, das wird ja immer kleiner, deswegen brauche ich dabei nicht mehr hinschauen. Jetzt hat es mir die Louis Vuitton-Aktie, die ich nur wegen dir gekauft habe, hat mir jetzt auch noch zerlegt.
Warum wegen mir?
Luxus geht immer, hast du gesagt.
Ich habe gesagt, jetzt ist ein guter Zeit, um den Scheiß zu verkaufen. Also ich habe es verkauft.
Ja,
ich Wobei nicht. Man soll ja keine... Also mir hat ja jemand, der sich wirklich auskennt, wir sind ja Trotteln, sind wir ehrlich, wir versuchen da ein bisschen uns dran zu hängen und kaufen ein bisschen was zusammen. Vor allem von mir gesagt, also man soll überhaupt keine Einzelaktien kaufen, was ich natürlich auch mache, weil man da denkt, die Firma gefällt mir oder das. Eigentlich soll man ja nur so in S&P 500 investieren oder solche Geschichten und nicht Einzelaktien kaufen. Insofern, da musst du da rechnen, immer, dass es dann einmal ein bisschen scheppert.
Ja, wobei diese Fonds, da bin ich auch irgendwie, ich weiß nicht, es weiß auch im Prinzip keiner irgendwie, wie es geht oder wie es nicht geht. Also sonst wären ja alle reicher und müssten nicht für irgendwelche Börsenmagazine arbeiten und dort für 3.000 Euro im Monat Tipps geben.
Hast du bestimmt im Sinn, aber ich sag's
nicht. Nein, habe ich nicht. Aber ich bin trotzdem thematisch in Kulmbach, weil ich war, wo ja eines der bekanntesten Börsenmagazine Deutschland zu Hause ist, der Aktionär, wie du weißt, von unserem geschätzten Verleger Bernd Förtsch. Und
absolut,
in Kulmbach
kriegt an dieser Stelle
Beef gerade.
Ja, weil?
Im beschaulichen Kulmbach, der Bierhauptstadt Oberfrankens, gibt es so bösen Streit. Weil, was du natürlich als Oberbayerin nicht weißt, in Kulmbach, Kulmbach ist die
als
Heimat...
Als arroganter Oberbayer, muss ich sagen, weil es wird uns ja immer vorgeworfen.
Zu Recht natürlich.
Zu Recht. Immer ein bisschen so arrogante Oberbayer. Ja,
In Kulmbach ist die nicht nur die Hauptstadt des Bieres, sondern auch die Hauptstadt der Zinnfigur. Und in Kulmbach ist das größte Zinnfigurenmuseum der Welt, oben auf der schönen Plassenburg.
Aha.
Und das Problem ist nur, das weiß außer dem Kulmbacher keiner. Und man hat ein paar Hotels.
Auch für mich neu, muss ich sagen.
Ja, und siehst du, und genau deswegen hat sich der Stadtrat der Stadt Kulmbach gedacht, wir müssen das ein bisschen aufpimpen. Da stehen zwar eine halbe Million Figuren drin, aber mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir brauchen ein neues Konzept und sie haben eine Münchner Museumsberaterin engagiert mit einem Doppelnamen.
Mir Schwanschlimmes. Münchner Museumsberaterin, da ist für mich der Satz zu Ende. Jetzt weiß ich, was kommt. Erzähl weiter, entschuldige.
Kadatz-Kuhn heißt die Dame und die hat schon viele Ausstellungen neu konzipiert und die hat jetzt die Idee gehabt, man muss das Zinnfigurenmuseum, ist nicht mehr so zeitgemäß, man muss es dekolonialisieren und demilitarisieren.
Ja, absolut. Ja, da bleibt aber nicht mehr viel übrig, wenn man ein Zinnfigurenmuseum demilitarisiert, oder? Nehme ich mal an, weil das meiste werden ja Zinnsoldaten sein, oder? nicht.
Ja, es sind Soldaten natürlich, es sind auch Indianer zu sehen, historische Figuren natürlich, lauter solche Sachen, weil ja die Zinnfigur als solche eher so vor 100 Jahren gegossen wurde und da hat man natürlich...
Was ist jetzt der Vorschlag von der Dame mit Doppelnamen?
Also man muss natürlich das Ganze ein bisschen zeitgemäßer machen. Man muss die Vitrinen upcyclen, nennt sie das, indem man zum Beispiel nicht nur Zinnfiguren ausstellt, sondern eine flexible Nutzung ermöglicht. Und Zinn ist ja sowieso auch umweltpolitisch ein bisschen schwierig. Also abseits der Inhalte, die natürlich woker werden müssen und weniger aggressiv, muss man sich auch neuen Materialien öffnen. Also das finde ich auch ganz, ganz pragmatisch, der Ansatz, dass du sagst,
Figuren aus Menstruationsblut oder was meinen Sie da?
Ja, Naturmaterialien müssen, also dass man vielleicht so Klimakleber macht oder irgendwelche Holztierchen. Also da, glaube ich, wird der Besucheransturm nicht auf sich warten lassen.
Ich wollte gerade sagen, wo genau soll da der Besucheransturm, die sagen, hey, vergiss Disneyland, lass uns bitte nach Kulmbach fahren, unbedingt Zinnfigurenmuseum Invoker Neuüberarbeitung, da müssen wir hin, 55 Euro Eintritt, yeah, scheiß auf die Therme Erding. Das geht sich nicht aus, glaube ich. Also, und der Stadtrat, was sagt der dazu? Wird er was mitzureden?
Der Stadtrat hat natürlich zugestimmt, bis auf zwei Stimmen der AfD. Die haben dagegen gestimmt. Ja, 80.000 Euro kriegt die Dame. Und jetzt geht's an die Konzeptionierung. Und unser Verleger ist ein bisschen auf der Zinne, sozusagen. Mhm. Weil er ist Kulmbacher Ehrenbürger, hat sich erlaubt, mal zu Wort zu melden. Und jetzt brennt die Hütte im Städtchen.
Aber warum macht das eine Stadt wie Kulmbach? Warum brauchen die irgendeine Woke Tussi, Entschuldigung, die jetzt meint, sie muss das Rad neu erfinden und sie muss da Kulmbach und die ganze Ausstellung alles miteinander ein bisschen woker machen. Wieso? Hallo, und 80.000 Euro, das schüttelst du auch nicht immer schnell aus dem Ärmel als Stadtverwaltung von
Kulmbach. Ja, die haben natürlich, Kulmbach, da ist es, Kulmbacher Bier bringt die Gewerbesteuereinnahmen, da sprudelt es wahrscheinlich da oben. Ja, das ist ja, Oberfranken ist ja Boomregion. Also wir werden die Sache natürlich weiter verfolgen und wie die Konzepte da umgesetzt werden. Ich bin gespannt. Es hat auf jeden Fall zu einem Besucheranstieg geführt, die ganze Diskussion.
Tatsächlich?
Also daher alles richtig gemacht.
Also, okay. Es gehen schon Flixbusse von Erding und München nach Kulmbach.
Nach Kulmbach, direkt auf die Plassenburg.
Genau.
Ja, ich bin gespannt.
Es ist erschütternd, dass das dann, ja gut, es wird am Anfang ein bisschen Ansturm sein, aber dann musst du irgendwas anderes bieten als Figuren aus Ton und Menstruationsblut.
Ja.
Mal schauen. Na gut, du hältst uns auf dem Laufenden. Sagst du Herrn Söder?
Oh.
Herr Söder ist auf Dienstreise und schwer erkrankt.
Ja, das hätte ich ihm vorher sagen können. Ich vertrage auch kein indisches Essen. Da ist er wieder wo reingelaufen natürlich. Also ja, ist schwierig. Also man möchte schadenfroh sein natürlich, aber in dem Fall hat er mein komplettes... Nein, er hat wirklich mein Mitgefühl, weil ich weiß, seit einer Heimfahrt im ICE von Hamburg nach Nürnberg, wo ich einen Tag vorher auf der schönen Insel Föhr verdorbenen Fisch zu mir genommen hatte und während der damals noch, ich glaube, 7 Stunden, die das gedauert hat, im Zug, nur einmal die Toilette verlassen konnte, um neues Klopapier zu holen.
Oh nein, das ist schlecht. Du stirbst, gell?
Das ist
wirklich
schlimm.
Das Gefühl, du stirbst. Du denkst, du überlebst das nicht. Ich habe das einmal gehabt und du denkst wirklich, wenn du nicht mehr weißt, aus allen Öffnungen und du hast Schüttelfrost, Schweißausbrüche, du denkst, du krepierst jetzt.
Aber was mich ein bisschen zuversichtlich stimmt, ist, dass er natürlich als Food-Influencer, der er ist, natürlich der Sache wie ein Mann gegenübersteht. Er wird das natürlich gestärkt, wird er hervorgehen. Aber momentan, glaube ich, geht es ihm nicht gut. Und du möchtest auch mit so einer Erkrankung nicht in einem ranzigen indischen Hotel irgendwo in Delhi festsitzen, glaube ich.
Das ist ein 6-Sterne-Wunderpunkt, irgendeiner Taj Mahal-Geschichte, das wird schon passen. Aber trotzdem, also einfach in einem fremden Land zu sein und das zu haben, oh Gott.
Aber was macht er noch wieder sowas? Er hat wahrscheinlich mit den Fingern wieder reingelangt, Streetfood zu sich, und das ist ja so scharf. Das Zeug ist ja so scharf, wenn du das nicht gewohnt bist, dir brennt es ja alles durch. Das ist ja Wahnsinn. Und dann
aber man will natürlich auch nicht unhöflich sein, weißt, dann wirst du, kriegst du was angeboten, dann kannst du nicht sagen, na danke und so, das ist jetzt vielleicht nicht so meinem Magen zuträglich, sondern du musst das natürlich probieren, wenn du irgendwo, keine Ahnung, eingeladen bist, das kannst du schlecht ausschlagen.
Ich befürchte, dass er jetzt natürlich seinen Stab wieder etwas kritisiert, dass sie ihn da in diese Situation gebracht haben, weil am Ende sind natürlich die anderen auch dafür verantwortlich und ich glaube, dass er ganz schön die Leute zusammenscheißt.
Da sprichst du aus Erfahrung, du kennst ihn ja besser als ich. Aber hast du März beim Joska gesehen?
Nein. Ich schaue keine Talkshows mehr. Jetzt mache ich es wirklich nicht mehr. Also der Lanz letzte Woche mit diesem Juso-Schnösel hat mir den Rest gegeben. Ich bin jetzt wirklich raus. Ich schaue nur noch Trash-TV. Das ist für mein inneres Gleichgewicht gut.
Das ist nicht dein Ernst. Also Dschungelcamp und Love Island und den ganzen
Dschungelcamp Hass. ist ja fast schon Qualitätsfernsehen dagegen. Da gibt es Formate, da sind Leute 4 Wochen lang nackig auf einer einsamen Insel.
Ja, das ist Love Island, oder?
Ja, genau. Oder? Zum Beispiel.
Ich weiß,
ja.
Ich habe es nie gesehen, also ich spreche nicht aus
Erfahrung. Adam sucht Eva gibt es auch noch.
Ah. War das das Mal, wo der Roland Schill, dieser Ex-Hamburger Innensenator dabei war? Das habe ich einmal gesehen, wo der so mit seinem Zunfall durch die Kamera geht und dachte, oh mein Gott, im deutschen Fernsehen, ich war total geschockt, ich habe es mit meiner Nichte geschaut. Ich so, das war unfassbar. Also,
der in einer brasilianischen Favela lebt übrigens und auch keine Probleme mit dem Magen hat. Also ja, sieht man mal, was Abhärtung das, dann doch.
Ich glaube, der hat alles Lams Brasiliens und wahrscheinlich diverse andere Länder schon durch und hat sich dadurch durchbudert, wie der Österreicher sagt, ich weiß es nicht.
Nein, aber ist ein großer Philosoph, es ist von ihm ja der Spruch überliefert: sammeln, was rar ist, essen, was gar ist, trinken, was klar ist und bumsen, was da ist. Also das hat er, glaube ich, in dieser Sendung gesagt.
Das ist das Niveau, auf dem du deutsche Fernsehunterhaltung konsumierst.
Ja, das ist doch was fürs Leben.
Ich schaue gar nichts mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann irgendwann zu Netflix und Amazon Prime und das ganze Zeugs dann geswitcht und dann, klar, fallst du mal in irgendeine Serie rein wie Yellowstone und die schaust halt durch, so ein bisschen Binge-Watching-mäßig und dann irgendwann denkst du dir, das ist doch irgendwie die Zeit gar nicht wert, dass du dann irgendwie denkst, jetzt noch eine halbe Folge und dann schaust du wieder die ganze und dann ist es 1 in der Früh und ich mach das nicht mehr. Ich schaue eigentlich seit Wochen gar nichts mehr.
Aber du hast März gesehen beim Joska, oder?
Ich habe einen Ausschnitt. Ich konnte es mir nicht ganz anschauen, weil ich es tatsächlich auch, wie du, schwer erträglich finde. Aber ich habe reingeschaut, also es hat mir jetzt keinen großen Mehrwert gebracht. Ich fand ihn ganz sympathisch, aber es wurde natürlich viel nicht gesagt von dem, wo ich mir gedacht habe, er hat sich nicht festnageln lassen auf bestimmte Zahlen, die er offensichtlich nicht parat gehabt hat. Und bestimmte Sachen wurden gar nicht angesprochen. Zum Beispiel Einführung des digitalen Euros durch die EZB ja bereits im Oktober. Da redet ja kein Mensch drüber zum Beispiel. Und natürlich damit einhergehend die sukzessive Abschaffung des Bargelds, was natürlich geleugnet wird. Um Gottes Willen, also niemand hat vor, das Bargeld abzuschaffen, wo du schon weißt, vor allem, wo es Organisationen gibt wie Better Than Cash. Hast du schon mal von dem gehört?
Nein, ich habe noch so ein Sumsi-Konto bei der Raiffeisenbank. Wie schaut es damit aus? Was sagt die EZB dazu?
Ich würde es abheben und unter das Kopfkissen da das da legen.
Besser ist es.
Wenn es mal einen Blackout gibt, dass du einfach ein bisschen Bargeld daheim hast, Zinsen kriegst du eh keine. Und wenn dann irgendwie ein Blackout käme, wie der Bayer sagt, dass du auf alle Fälle noch irgendwie Cash daheim hast und dir irgendwas tauschen, kaufen kannst, wenn ist ja wirklich so, Christine Lagarde hat das ja kein Geschwurbel von mir, wenn du das manchen Leuten sagst, du, was sagst denn zur Einführung vom digitalen Euro? Also der Großteil der Leute draußen weiß das gar nicht, dass das schon relativ bald droht. Ja, eben. Und deshalb muss man, glaube ich, muss man schauen, dass man gut aufgestellt ist und vor allen Dingen auch eine gute Reserve Bargeld daheim hat.
Wie schaut es aus mit dem digitalen Euro?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, das Ziel ist einfach, dass du ein Konto bei der EZB hast, was super ist, weil es wird irgendwann gebunden werden, wie in China, an ein Social Credit System. Das heißt, was lustig ist auch, sie werden auch irgendwann festlegen, da glauben die Leute immer, das kommt dann so in irgendwie 20, 30 Jahren, nein, das kommt relativ bald, dass sie natürlich auch sagen können, du hast einen bestimmten Betrag, den du verbrauchen musst.
Musst damit oder darfst?
Musst. Und wenn du den nicht verbraucht hast, ist dieses, die Diskrepanz, dieses Geld ist weg. Das können Sie natürlich einfach per Knopfdruck dann einfach abrufen,
also
um die Wirtschaft anzukurbeln.
Ja, genau. Das ist doch gut. Mhm. Ist doch gut. Also, meine Frau gibt mir auch immer Haushalts-, also so Taschengeld kriege ich.
Ja, bist du ja gut.
Und das muss ich dann auch verbrauchen, sonst kriege ich im nächsten Monat nichts.
Kriegst weniger, dann kriegst du mir nur noch ein Bier im Stadion. So schaut das aus. Für die ist keine große Umstellung, ich sag's dir, wie es ist.
Wir haben jetzt übrigens Anheuser-Busch als neuen Biersponsor beim Club. Die Leute drehen durch.
Anheuser-Busch ist belgisch, oder? Was ist das?
Ja, in Beff, da kommen die ganzen leckeren Sorten her, wie Heineken und so weiter. Also das ist, Heineken ist wieder was anderes. Also irgendeine andere Plörre, auf jeden Fall nichts Gescheites. Im Bierland Franken mit Anheuser-Busch kommen die um die Ecke. Aber das nur am Rande. Aber vielleicht kann ich das im digitalen Euro bezahlen, dann passt es wieder.
Ja, unser Problem wird halt sein, als zwei Hanseln, die immer die Pappen weit aufreißen, wenn das irgendwann gekoppelt ist an den Social Credit System, zum Beispiel, wir haben ja Klimaneutralität in den Koalitionsvertrag reinschreiben lassen, also die Verfassung umschreiben lassen und Klimaneutralität dort verankern lassen bis 2045, was ja natürlich beinhaltet, das ist ja schlimmer als CO2-Neutralität, das heißt, es schließt ja auch Methan und Ammoniak ein, das heißt, Fleisch essen, mit Holz heizen und so Geschichten. Wenn du das dann machst im Supermarkt, dass
mit
du dir
Fleisch
so,
heizen ist, glaube ich, die richtige.
Dass du Fleisch heizen, dass wenn du dann im Supermarkt dir das Fleisch kaufen musst, also dein wöchentliches Steak oder was auch immer, dann wird es halt irgendwann heißen, wenn es dann nur noch digitales Geld gibt, wird es dann im Supermarkt auch keine Angestellten mehr geben, sondern du gehst halt dann rein und dann ist das mit Gesichtserkennung und dann geht halt das Laderl, wo dein Fleisch drin ist, nicht auf. Beziehungsweise wenn du das Fleisch dann kaufst, dann kriegst du halt Abzüge, weil deine Score-Punkte Punkte und Minuspunkte und dann darfst du vielleicht, wenn du jetzt sagst, jetzt möchte ich aber zweimal in der Woche dann Fleischpflanzerl und Leberkäse, darfst du vielleicht nicht mehr in Urlaub fliegen. Also
ich glaube, da malst du den Teufel wieder schon sehr an die Wand. Ich glaube, der Hintergrund ist vielmehr der, dass durch die Erzeugung von Bargeld, durch den Druck von Bargeld natürlich auch sehr viel CO2 freigesetzt wird. Bäume sterben
damit
müssen.
Damit wird es begründet. Es wird immer begründet. Es ist zur Terrorbekämpfung. Genau. Klimaschutz und Stärkung von Frauenrechten. Wie die Frauenrechte jetzt gestärkt werden sollen durch die Abschaffung von Bargeld oder durch das Minimieren von Bargeld, weiß ich nicht. Aber es ist ja so, dass viele Leute es einfach gar nicht checken, dass Bargeld Freiheit ist. Bargeld ist die größte, also wenn das einmal abgeschafft wird und das wird das Ziel sein langfristig, dann ist das unwiederbringlich. Und Bargeld ist einfach frei. Und es geht gar nicht darum, dass die Leute schauen können. Es ist mir wurscht, ob die Leute schauen, ob ich mir jetzt zwei Deos kaufe oder drei oder einmal die Woche Fleischpflanze.
Die kaufen gar keins.
Die meisten in der U-Bahn, wenn du bist, dann stellst du fest, die meisten kaufen gar keins. Aber um das geht's mir nicht. Ich will nur einfach für mich diese Freiheit haben, dass ich Trinkgeld geben kann. Er sagte, ja, das kannst du auch von der Karte abbuchen. Nein, also einfach den Leuten Cash zu geben. Das ist, ich war viele Jahre in der Gastronomie und das ist einfach, da ist halt einfach ein 50er, wenn ich jetzt ich gebe jemandem ein 20er Trinkgeld, dann geht der mit dem 20er in die Eisdiele. Dann geht derjenige, der die Eisdiele betreibt, der geht dann mit dem 20er zum Haarschneiden. Das ist nach 5 Positionen ist der 20er immer noch ein 20er wert. Aber wenn ich immer alles mit Karte bezahle, wird jedes Mal Gebühr fällig und dann ist der 20er irgendwann nur noch 12 Euro wert oder 10.
Darf ich dich mal fragen, welche Zechen du hast, wenn du 20 Euro Trinkgeld gibst? Also ich habe immer gedacht, so 10-15%.
Schatzi, wir sind nicht in Kulm, wir sind in München. Und wenn du dann, ich war im Biergarten am Wochenende mit meinem Team, haben so eine Teambesprechung gehabt wegen der Tour nächstes Jahr. Und ja, dann sitzt du mal ein paar Bierchen, ein paar Brotzeiten, dann bist du ganz schnell mit 6 Leib bei 180 Euro und dann gibst du 20.
Also 20 Euro ist in Franken die gesamte Zeche für einen ganzen Biertisch im Keller am Kreuzberg.
Ja.
Da kostet die halbe nur 2,40.
Du, ich habe festgestellt, wenn du in München, das ist jetzt ganz anders, aber wenn du in München essen gehst und du das vergleichst mit anderen Großstädten, dich schockt fast nichts mehr. Also London ist noch schweineteuer, klar, New York sowieso, aber also Rom vergleichsweise, wo früher, weiß ich, zum ersten Mal in Rom war mit 18 und gedacht, boah, puh, da haben wir den mal. Da war die abends die Auswahl entweder so eine Pizzaschnitte to go, also war so Schnitte, eine ganze Pizza, also Schnitte, oder Eis. Das war das Abendessen, weil mehr nicht drin war, weil damals haben wir ja keine Kohle gehabt. Und es war teuer. Aber jetzt, wenn du in München gewohnt bist, das ist Wien dagegen normal, eher günstig. Auch Hamburg ist mir normal vorgekommen. Also München ist echt, essen gehe in München, das ist...
Ja, es zieht hier auch schon an, ne? Ich merke es an den Eispreisen.
Also Eis ist Wahnsinn.
Also ich bin mit meinen Kindern, bin ich neulich in die Eisdiele und lege fröhlich einen Zehner auf den Tresen. Da hat die mich ein bisschen mitleidig angeschaut. Das hat gerade einmal gereicht, dass jeder eine Kugel kriegt.
Das ist brutal. Pistazien-Eis 2,80 die Kugel mit der Begründung, das ist teurer, weil die Pistazien aktuell so teuer sind.
Ja, ist Dubai-Eis, ist das.
Ja, also wirklich ganz normales Pistazien-Eis. Aber Wahnsinn. Also okay. Ich komme aus einer Zeit, da hat es 20 Pfennig, oder? Hat doch eine Kugel Eis gekostet.
Also 30 einmal, Pfennig erinnere ich mich.
30 dann ja. einmal. Und dann war schon, war genau, die Schwelle. 50er. Dann war ja. eine Mark zwei Kugeln, das weiß ich noch. Und dann war halt Kugel 60 Cent, dann 1 Euro. Also das ist war überhaupt, also beim Wocheneinkauf merkst du das. Ich bin ja, also ich meine, ich brauche ja, ich bin ja, ich lebe ja alleine, wie du weißt. Und das Wenigste, was ich brauche, ist halt tatsächlich für Lebensmittel, weil mein, das ist ein bisschen Gemüse und Käse und Zeugs. 30, 40 Euro die Woche. Und dann zahlst du jetzt 60. Und meine Freundin, die hat zwei Kinder, also die sind eine vierköpfige Familie, die hat gesagt, Wocheneinkauf immer so 160, 170 Euro. Jetzt 220, wenn Fleisch dabei ist. Ja, aber das ist nicht irgendwie, das, da ist Freitag schon, dass du sagst, oh, muss ich noch nachkaufen.
Ich merke es beim Bier. Krass. Ein Kasten Bier kostet kaum mehr unter 20 Euro. Und das ist bei mir, sind ja 60 Euro die Woche. Wo du einfach schon mal
irgendwo
anders. Ja? Na, Spaß jetzt natürlich, aber es ist wirklich so. Also früher in der Werbung, ein Kasten Bier, ein Zehner, ja, so schöne fränkische ja Hausmarke ja. Und jetzt das ist ja, 20.
Das ist das Oettinger Bier.
Nein, wobei ich Oettinger gar nicht so schlecht finde.
Nein, das ist gar nicht so schlecht.
Ein Freund von mir ist verwandt mit der Brauerei Oettingen, hat aber sich ja. für einen anderen Weg entschieden, ist in die Politik gegangen.
Er ist Drogendealer oder so.
Nein, ist Bürgermeister in Wallenfels, auch in der Nähe von Kulmbach übrigens. Ja, Grüße.
Ja, aber der Ruf vom Oettinger Bier ist besser, als man immer hört. Also ich
hat übrigens nichts mit Günther Oettinger zu tun, auch wenn er so aussieht.
We Germans are heavy on wire. Ah, das war der andere.
Wir haben in Nürnberg jetzt übrigens, wollte ich dir auch schon erzählt haben, ein neues Sicherheitskonzept für die Innenstadt.
Oh Gott.
Und du gehst ganz anders jetzt nachts durch die City, weil du dich fühlst dich.
Lass mich raten, es ist eine Messerverbotszone, die ausgeweitet ist bis Kulmbach.
Fast. Wir haben eine Waffenverbotszone im Hauptbahnhof jetzt so und um den Hauptbahnhof Wahnsinn. Herum. Und klar. Ich muss sagen, es ist ja Unterschied Tag und Nacht. Also ja, du gehst da anders durch. Ja. Die Leute, die sind auch, du merkst es den entsprechenden Adressaten auch an, dass sie jetzt sich nicht mehr trauen, Macheten mitzuführen. Also siehst du kaum noch Langwaffen, Schwerter, ja, Hellebarden, nichts mehr zu sehen. Und ich frage mich, warum hat man das nicht schon längst gemacht?
Das muss man den Politiker sagen, dass das eine gute Idee wäre, um gegen Vergewaltigungen präventiv vorzugehen. Pimmelverbotszone in der Innenstadt und im Hauptbahnhof.
Einfach mal ein Schild aufstellen. Vielleicht ist damit schon Genüge getan. Und es würde natürlich auch dieser ganzen rechten Hetze Vorschub leisten, die dann immer entsteht, wenn wieder irgendein Afghaner, ein Syrer aus dem Hochhaus rausschmeißt. Ja, also
ja
das
jetzt
ist
in Berlin oder
schwierig.
Wo war das? Oder Hamburg?
Ja.
Berlin.
Ich meine, die Leute sind Hochhäuser auch nicht gewohnt. Der kann die Gefahr gar nicht abschätzen im 9. Stock am Balkon.
Der war aber das Opfer, glaube ich, war erst 15 oder so,
ja.
gell?
Ja.
Und natürlich.
Aber Schilder aufstellen, das ist doch der Weg der Zukunft. Ich hoffe, dass unser künftiger Innenminister Alex Dobrindt, die Wunderwaffe der CSU, der kann ja alles machen, der Mann. Also wirklich.
Scharfer Hund. Der scharfe Hund.
Alex Dobrindt.
Ich setze große Hoffnung in ihn.
Seit er so abgenommen hat und diese Hornbrille trägt, ist er noch schnittiger, finde ich.
Ein Freund von mir hat den mal im Urlaub am Gardasee getroffen und hat gesagt, du, der ist privat ganz anders, wahrscheinlich wie die meisten Politiker, und der war wahnsinnig lustig, hat er gesagt.
Ja?
Also er wahnsinnig gescheit, eloquent und lustig. Und deshalb äußere ich mich nicht zu Alexander Dobrindt, weil ich dem Freund von mir glaube, dass der war sehr unterhaltsam.
Ja, ist jetzt ja auch nicht unsympathisch, der Mann. Ne? Aber es ist immer schade, dass man sagt, privat ist er ganz anders. Es wäre mir doch sehr recht, wenn
das
die meisten
wahrscheinlich
Politiker
auch. Ich glaube, bei Robert Habeck ist es nicht so. Der ist genauso wie
er. Ja, weil er ja schon als Politiker natürlich total super rüberkommt. Was willst du da privat noch rausholen?
Ja, so.
Ja, das
so
ist das, einfach
das verwuschelte
die Benchmark.
So. Ja, absolut. Du, was macht der eigentlich? Der Palliativbegleiter der deutschen Wirtschaft, Robert Habeck.
Das ist eine gute Frage. Muss man sich Sorgen machen? Er ist auch noch nirgendwo aufgeschlagen in irgendeiner...
Ich glaube, auch ganz hohes Amt. Also wenn die Baerbock das zu den Vereinten Nationen schafft, dann ist doch Habeck, das ist doch Genfer Menschenrechtskonvention mindestens.
Sparkassenvorstand Schleswig-Holstein.
Na, WHO. Nachfolger von Klaus Schwab.
Ja.
Küstenbeauftragter.
Küstenbeauftragter. Ja, oder Tourismusbeauftragter in Schleswig-Holstein.
Vielleicht ist er auch, hat er sich nach Dänemark zurückgezogen, weil der wohnt ja, glaube ich, der Wohnsitz in Dänemark. Seine Kinder gehen auf alle Fälle nicht im deutschen Schulsystem zur Schule, sondern sind im Dänemark sozialisiert.
Ich bin großer Dänemark-Fan. Wir waren ja früher immer an der Nordsee wegen meiner angeschlagenen Atemwege und haben immer Ausflüge nach Dänemark gemacht. Und die Leute sind nett. Das Essen ist, nur ja, das Eis ist gut, muss man sagen. Die haben so ein Soft-Eis, das besteht nur aus Fett.
Frauen sind wahnsinnig hübsch. Ich war mal in Kopenhagen und da habe ich wirklich gedacht, jetzt kaufe ich mir eine Burka, weil die waren alle, weiß nicht, was das ist, bei doch, die, auch Schwedinnen, das ist, die haben so was Frisches, Durchgelüftetes. Die schauen immer aus, als ob die irgendwie mit dem Schlafsack draußen campen. Die schauen immer so, also blonde Haare, also wo du sagst, kommen die wirklich da oben so raus, so weizenblond und dann aber dunkler Teint, also so rote Backen und so, auch nicht so, die sind schlank, aber nicht dürr, weißt du, was ich meine? Die sind immer so, als ob die täglich da Wanderungen durchs Watt und da die Fisch selber aus dem Fluss ziehen und das alles so, die sind einfach so gesund, die brauchen auch nicht viel Make-up, die haben so ein bisschen Lipgloss, was du da sagst, ich darf ausschauen wie ein Gespiem in der Früh, wenn ich sage, ach, da ein bisschen leicht Wimpern durchschauen, aber die schauen immer aus so wirklich, ja, ich weiß auch nicht, also so wie Madeleine von Schweden, was so natürlich gebräunt und immer so.
Das ist die Jüngere.
Das ist die Jüngere, diese ja, wahnsinnig die schaut, hübsche, die ist also. Das ist die Benchmark, finde ich so.
Ja, wobei ich glaube, die Schweden haben auch große Migrationsprobleme, ne? Also das ist da auch nicht mehr ganz
Malmö
so lustig.
Verloren. Ja, also große Probleme mit Clan-Kriminalität. Und wobei, das ist so, ein Freund von mir, der hat lange in Dänemark gelebt und der hat gesagt, wenn du das dann ansprichst, auch also in Schweden, da sind die immer so, die sind so, die Norweger auch regierungstreu. Also die, wenn die Regierung das macht, dann ja, also auch bei der Impfung, das lediglicher Vorschlag war ja kein Impfzwang, oder hast du gesagt, man verlierst dann deinen Job, wenn du es nicht machst. Na, aber 80% machen das dann, wenn die Regierung das empfiehlt, bla bla. Und wenn du Themen ansprichst wie Migration, ja, das ist schwierig, aber die sagen immer, wir beschäftigen uns gar nicht damit, die Regierung hat das dann im Griff. In Dänemark stimmt es ja, die haben es ja im Griff. Also es ist eine sozialistische Regierung, die ja als die rechte Partei, die ja wirklich schwer rechtskonservativ bis rechtsextrem waren, als die da so am Ansteigen waren, haben die Sozialisten reagiert und haben dann gesagt, Moment einmal, also da, was wächst denn da am rechten Rand? Offensichtlich ist die Bevölkerung unzufrieden mit der illegalen Migration, dann müssen wir das ändern. Und dann haben die da schwer ihre Richtung geändert und seitdem ist die rechtsextreme Partei, glaube ich, bei 3%. Also sie haben die wirklich quasi dadurch stillgelegt.
Ja, ein Land, das
wäre ja eigentlich der Weg auch für uns, wo man sagt, oh, könnte man sich vielleicht einmal als CDU auch ein Beispiel nehmen.
Hat Jens Spahn, da ist er wieder, hat er vorgeschlagen, die AfD so zu behandeln wie jede andere Partei und schon weht ihm wieder eiskalter Wind entgegen. Das ist halt bei uns immer dieser Reflex.
Da ging es
um den
Saal, um den Sitzungssaal.
Ja, generell einfach zu sagen, lass denen doch irgendeinen Ausschuss leiten, dann ist es halt so. Ja, also ich meine, wir haben schon, glaube ich, eine funktionierende Demokratie und wir haben natürlich auch Menschen wie Jan Böhmermann, die aufpassen, dass nichts in die falsche Richtung läuft. Hast du es mitbekommen, dass er wieder gewütet hat, unser humoristischer Hassprediger, unser Taliban des Humors.
Ich hab schon mitgekriegt, ja. Gegen dieses neue Magazin, wie heißt es?
Klar. NDR, auch ein Sender, der natürlich,
NDR und BR, glaube ich, sind beide beteiligt, oder? Also die Journalistin kommt, glaube ich,
weiß ja vom NDR, dass er am rechten Rand fischt. Ja, es war traditionell auch ein Sender, der natürlich sehr, sehr durchzogen ist von populistischen Tendenzen. Ich glaube, was Linkeres gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht. Und da gibt es ein Format, das nennt sich eben Klar. Und die haben gewagt, Julia Ruß heißt die Moderatorin, einen Beitrag zum Thema Migration zu machen und mit dem Untertitel Was falsch läuft. Ja, schon der Ansatz ist ja schon populistisch, ja, wieso was falsch läuft. Man könnte ja auch mal sagen, was richtig läuft.
Böhmermann hat ja gesagt, der Satz, an dem man erkennt, dass das ins Rechtsextreme abgeleitet sei, das muss nicht jedem gefallen, was wir an Themen behandeln. Also das ist der Satz, wo du sagst, klar, na, sobald es Sobald ich eine andere Meinung dazu habe, ist es natürlich rechter Dreck.
Und seine Meinung gefällt natürlich jedem. Ah, jedem. Ja klar.
Jedem, der Hirn hat, Andi.
Ja, und da sind wir halt schon außen vor. Das ist genau das Problem.
Da sind wir raus.
Aber Sie haben den Fehler begangen, mit einem Mann zu sprechen, dessen 17-jährige Tochter von einem abgelehnten Asylbewerber ermordet worden ist. Und das ist natürlich, kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht so jemandem so ein Forum geben, natürlich. Also was bilden die sich ein?
Michael Kürath, dessen Tochter zusammen mit dem Lebensgefährten im Zug von einem staatlosen Palästinenser ermordet wurde, ja.
Mhm. Und das hätte ja genauso gut irgendein schleswig-holsteinischer Heimatforscher sein können, der da in dem Zug da...
Ja. Ich habe mal mit Michael Kürath, wir haben mal kommuniziert miteinander, also wir haben geschrieben über E-Mail und er hat mir geschrieben, ich habe ihn ja angefragt für einen Podcast, ob er das mit mir machen würde, was wir auch machen werden. Er hat gesagt, wenn er mir erzählen wird, welche Erfahrungen er mit Politikern jeder Couleur nach der Ermordung seiner Tochter und deren Lebensgefährten, wenn er mir das erzählt, dann wird mir das Blut in den Adern gefrieren. Also er hat überhaupt keinerlei, auch nur ansatzweise Mitgefühl und irgendeine Form von Beileidsbekundung von irgendjemandem von Seiten der Politik bekommen.
Das heißt, du machst mit ihm einen Podcast. Wenn das der Böhmermann wüsste, kann ich dazu nur sagen. Ja?
Das würde er erfahren und dann ist auch klar.
Dann kannst du die warm anziehen. Ja?
Muss
kannst
nicht jedem gefallen, ist dann, ja.
Bin ich froh, dass wir hier die Waffenverbotszone haben. Kann das schon nicht passieren? Kann dir schon sowas nicht passieren?
Ja, schau, du bist safe in Nürnberg. Ja.
Insel der Glückseligen ist hier so.
Da warten wir noch drauf. Also, aber es ist gut, dass du es erwähnst. Ich werde es mir vorschlagen beim Stadtrat in Erding.
Was sind deine Osterpläne?
Meine Osterpläne sind ein kleiner Ausflug in meiner Familie. Das sage ich jetzt aber nicht, wohin.
In die Therme Erding nehme ich an.
Therme Erding.
Da ist an Ostern sicher Geheimtipp, schätze ich mal. Da kannst du an einem beliebigen Osterfeiertag einfach durchlaufen und hast dann den Saunabereich für dich.
Da bist du, ich krieg Herpes, wenn ich die meisten Leute sehe, die dort in der Reihe ausstehen und denken,
mit ja, wir waren ja schon mal da und durften während der Corona-Pandemie, wenn du dich erinnerst, im menschenleeren Thermenbereich stehen. Es ist ja schon sehr sauber da, aber ich habe generell schon Probleme.
Also das Wasser schon, die Leute halt nicht. Es gibt ja Leute, die wirklich sagen, Wochenende, die fahren in die Therme, ich brauche jetzt am Donnerstag oder Mittwoch nicht mehr duschen. Das waschen wir dann dort alles runter. Ja, glaube ich schon, dass das so
ist. Ich habe ein bisschen Sorge wegen dieser Poolbar bei 35 Grad warmem Wasser und dem dritten Erdinger.
Ja, ich wollte gerade sagen, du als alter Weißbierfanatiker kann man jetzt auch nicht wahrscheinlich jedes Mal aufstehen und vor einem gemütlichen, warmen Sessel.
Ist ja der Platz weg.
Ja, sehr, also so, es gibt ja Ärzte und Heilpraktiker, die bieten ja Behandlungen mit Eigenurin an, also ist es ja auch nichts anderes.
Eigenurin ist das Stichwort. Ja. Aber wenn du halt zu 20 an der Poolbar sitzt und man muss den Leuten, die es nicht kennen, also die Hocker sind im Wasser.
Du musst locker sein. Glaubst du, nach dem vierten Weißbier ist dir das wurscht.
Der Söder war locker in Indien und das hat er jetzt davon. Das wäre mir nicht passiert.
Dir wäre es ja schon vor dem Essen passiert, weil du immer so graust.
Ich wäre natürlich in Delhi ins Hofbräuhaus gegangen, wie es gehört.
Wie? Als Tourist. Du gehst ja überall ins Hofbräuhaus.
Und da wird alles frittiert und da kann dir sowas schon nicht passieren. Außerdem habe ich immer mal Sakrotan am Mann und bevor ich im Inder oder danach vor allem ins Essen lang, hätte ich mich sakrotiniert.
Das nützt dir gar nichts. Wenn du die Gewürze nicht vertragst, dann nützt dir Sakrotan einen Scheiß,
Trinke ich. Darauf einen Unterberg.
Mein Vater hat neulich ein Sakrotan, sagt er, du, ist das schon was Richtiges, weil er hat sich das auf eine Schnittwunde draufgesprüht und das hat so brennt. Sag ich, Papa, Sakrotan ist für Oberflächen und nicht für Wunde. Ich hab mir schon gedacht, aber die Mama hat gesagt, sprüh nur. Meine Mama wieder. Die hat gesagt, das soll er drauf sprühen.
Ja, Desinfektion kann ja nichts schief gehen.
Weil mein Vater echt hart im Nehmen ist.
Ja, hast du deine Ostergeschenke schon beisammen?
Also bitte. Ich finde, es wird sowieso mit den Geschenken heutzutage übertrieben. Ostern gibt es für mich gar nichts. Schenkst du Ostern was her?
Also selbstverständlich. Ich habe ja Kinder, ich muss ja Nester machen.
Wobei das schon schön ist. Ich kaufe halt aber das muss ich leider zugeben, deshalb habe ich wieder Höchstgewicht, im Schokoladenladen meines Vertrauens in Erding. Herzliche Grüße an Schoko Franz an dieser Stelle. Kaufe ich immer Ostereier schon seit Wochen, weil die haben so wahnsinnig gute Ostereier von so einer Berliner Firma, Savade oder Savade, wie man das spricht. Und die haben, das ist mein Frühstück seit Wochen.
Weil also ich mit Eierlikör gefüllt
bin. Zwei Schok, nein, tatsächlich bin ich ja Nougat-Junkie. Gibt es einfach die besten Nougat-Eier. Und da gibt es welche, das sind so ein bisschen, weicher, der Kern innen. Und das kaufe ich in rauen Mengen und verschenke das natürlich auch in rauen Mengen. Also das ist aber das Einzige und Eierlikör. Aber ansonsten, was dann schenk, machst du richtig, außer für die Kinder, deine Frau und du
beschenkst. Nur für die Kinder. Nein, sonst nichts, ja. Sonst nichts natürlich. Aber bei deinem Schokoladen haben die Sitzhasen?
Wir haben ja. Osterhasen. Wir sind, ja, bei uns ist die Welt noch schlecht. In Ordnung. Nicht wie bei Lidl, ja, eben, wo man das Wort Ostern nicht mehr sagen möchte.
Ist sie eben nicht, weil da grenzt du ja gleich Leute aus, die möglicherweise einen Hasen verspeisen wollen aus Schokolade, aber nichts mit dem Osterfest.
Ich hab das auch gelesen und dann hat sich ja Lidl gerechtfertigt, dass sie nicht quasi das Wort Ostern vermeiden wollen, um Andersgläubige nicht zu diffamieren, sondern sie unterscheiden in Osterhasen, das sind die normalen, die halt so stängern, und die Sitzhasen, die halt dann irgendwie sitzen oder flackern.
Ach so. Ja. Danke für diesen Faktencheck. Nicht. Und Lidl ist natürlich als Sponsor des Podcasts herzlich
korrektiv,
willkommen.
Korrektiv, you call me korrektiv. Ja, ich stehe das alles richtig. Ja. Also ich habe es gelesen und ich glaube auch, dass sie dann erst wahrscheinlich hinterher gedacht haben,
dieser vorauseilende Gehorsam ist immer schwierig bei uns. Das ist immer schwierig, aber gut. Vielleicht war es auch wirklich eine Zufall.
Sie haben dann, glaube ich, ein kleines Shitstürmchen gekriegt und es haben Kunden, ich habe dann so die Online-Kommentare gesehen, ja, und also wenn die das Wort Osterhasen nicht ausschreiben können, dann kaufe ich nichts mehr bei Lidl. Und dann sind sie zurückgerudert, wie es halt immer so ist. Das ist halt wie McDonald's, die jetzt auch Wokistan irgendwie verlassen haben und dann, oder Audi, die sang- und klanglos dann jetzt sich von der gendersensiblen Sprache verabschiedet haben, das sie mit großem Gedöns eingeführt haben. Und das wird dann alles wieder abgeschafft. Übrigens, hast du das gelesen? Das sind jetzt alle wieder mal Trump, der alte rechtsradikale Wahnsinnige, der jetzt Universitäten wie Harvard quasi beschneiden möchte, also quasi einer den Geldhahn ein bisschen zudraht hat, weil sie ja jahrelang jetzt Anhänger von Boko Haram waren und nichts getan haben, um den wachsenden Antisemitismus an den Unis zu unterbinden, sondern im Gegenteil, das auch noch gefördert und zugelassen haben. Und und jetzt möchte er weg von DEI, also von dieser ganzen, wir stellen nur Leute ein, die ultra-woke sind, gendersensible Sprache verwenden, quasi Rassismus mit Rassismus bekämpfen. Also es wird nicht mehr der Beste eingestellt für seines Fachs, sondern eine Frau, ein Schwarzer, ein Behinderter, eine, I don't know, queere Person. Und das wollten sie halt jetzt ein bisschen einfrieren. Und jetzt sind die Unis natürlich völlig schockiert, weil man lasse sich doch nicht von einem politischen System unter Druck setzen, weil wir gedacht haben, bei Biden, also / Obama, da habt ihr euch das auch gefallen lassen und habt völlig auf die woke Ideologie gesetzt. Und da war das kein Problem.
Bei Harvard kann das natürlich besser wegstecken als andere Unis, weil mit Karl Lauterbach als Testimonial, der ja ständig irgendwelche Harvard-Studien zitiert hat, glaube ich, läuft es auch so.
Ja,
also
ja.
Das mache ich mir jetzt keine Sorgen um die Ausbildung des Nachwuchses in Amerika.
Seine Ex-Frau hat in Harvard studiert. Er, glaube ich, war einmal in der Kantine von Harvard. Das ist Harvard. So wie Harvard. Apropos, da haben wir noch gar nicht geredet. Was ist mit Charlie Lauterbach? Bleibt er uns
schwierig
als Gesundheitsminister? Nein. Und Maskenfetischist und dringend zum Zahnarzt gehen müssen?
Na, Gesundheit kann er ja nicht, weil Gesundheit fällt ja an die CDU.
Achso, Gesundheit CDU. Bringt auch kein Geld. Krankheiten müssen wir verwalten, nicht die Menschen gesund machen.
Krankheitsminister könnte er machen. Vielleicht, dass man da noch irgendwo ein Platzerl findet. Für
übrigens,
ihn.
Dein Horn da ist...
Ja,
ist gut verheilt,
es ist nicht besser geworden, aber ich muss mir mal endlich die Lampe abholen von unserem Podcast-Producer, die dort noch rumsteht, um das wenigstens irgendwie lichttechnisch ein bisschen besser darzustellen. Es ist, ich habe jetzt aber als
Kurzer Einwurf von mir, Hautarzt oder so?
Habe ich in die Wege geleitet und als Kassenpatient bin ich im November dran.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Also von daher, wenn wir unsere 30. Folge aufnehmen, ist es weg. Rausgeschnitten.
Gut. Alles klar. Na, bis Weihnachten halt dann.
Genau.
Ja. Deine Osterpläne, wir reden nur über mich.
Also nein, habe ich so keine. Wir werden am Ostersonntag ein bisschen Eier suchen gehen, die Kinder auch. Und ich hoffe, dass ich alle finde, die ich am Vorabend versteckt habe. Mhm. Letztes Jahr habe ich im August noch einige aus dem Beet gezogen. Aber es ist ja auch so mit Eiern. Es gibt momentan Eierknappheit und es gibt einen geilen TikTok-Trend. Das nur zum Abschluss. Sau lustig. Die Leute fangen an, Kartoffeln zu bemalen und zu vergraben, weil sie sich keine Eier mehr leisten können.
Nein.
Ja.
Wirklich.
Sau witzig. Und ich glaube, dass ich zwei oder drei angemalte Kartoffeln einfach reinschmuggel ins Beet.
Und dann zweifellos nächstes Jahr Kartoffelpflanzen, die da rauswachsen, ja, weil du es sicher wieder vergisst. Du, aber das ist, scheint ein Trend zu sein, das ist in Amerika so. Ihr Freunde leben in Florida, die waren irgend so weit, da hat es eine 10er-Packung Eier $20 gekostet. Und das ja, ist das meines ist Erachtens, ja, das ist forciert.
Ja, also ich glaube, es ist so teuer ist es nicht, also aber es ist teurer geworden. Also ich habe einen Durchschnittspreis gelesen von $7 irgendwie für so einen
Pack. Ja, aber es waren an manchen Orten haben es schon, also 7, 8, 10 Dollar und an manchen 20 Dollar.
Diese Promi-Supermärkte da, wo auch diese einzelne Erdbeere, die Heidi Klum gefressen hat, irgendwie $20 kostet oder so, da kostet es halt.
Das ist Martha's Vineyard, glaube ich, da kostet es. Da gibt es diese Läden, wie das sieht man manchmal in so Filmen, wo du denkst, oh mein Gott, das ist... Also da kannst
alles
du Milliardär
verpackt
sein.
Ja.
Ja, klar. Alles in Plastik. Ja. Und dann mit dem Privatjet hin und dann Green.
So. Nein, das kann ich mir nicht leisten. Nein, wir werden bloß ein bisschen, und dann grillen wir natürlich vegan, wie es gehört.
Natürlich. Angrillen, sagt man da, oder? Neudeutsch.
Ich grille durch. Ja.
Du grillst im Winter?
Im Klimawandel sei Dank, na freilich. Nürnberger Bratwurst gehen das ganze Jahr, da kann ich nicht warten bis zum Frühjahr.
Du hast mir eigentlich, das fällt mir jetzt gerade auf, wenn du sagst, du grillst durch, noch nie eingeladen auf Nürnberger Bratwurst von dir gegrillt.
Dabei hast du den Grill bezahlt.
Ja?
Ja, den hast du bezahlt. War ein Geschenk von dir.
Ja, schau mal her.
Weißt du, ja?
Schau mal her. Mach und dann habe ich noch nie von dir Bratwürstel gekriegt.
Nach Pfingsten. Ostern. Spätestens Pfingsten grillen wir.
Sehr
sechs
gut.
Auf Kraut oder drei im Weckler oder neun im Weckler, was dir lieber ist.
Sechs
oder
auf, drei Kraut, auf Kraut, das klingt irgendwie ein bisschen, das klingt pervers. Ja, sechs auf Kraut haben wir jetzt lang gehabt in München. Bei uns war ja die Bauma und da bin ich mit so einem lustigen Taxifahrer gefahren und der und war dann danach eben da beim Augustiner Biergarten und da waren wir dann gesessen und dann hat der Reservierungsleiter gesagt, weil da waren die ganzen Bayern-Fans, war es Dortmund-Spiel, der ganze Biergarten voll, also lauter Biene Meyers und dazwischen so Bayern-Fans und ist richtig zugegangen im Augustiner Biergarten. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt kommt dann der nächste Schwung, weil abends kommen ja die alle von der Bauma. Er sagt, ja, aber die bleiben ja nur bis 21 Uhr, weil die gehen ja hinterher alle ins Puff. Und dann hat er gesagt, woher weißt du das? Und der Taxifahrer hat gesagt, ja, aber er hat gesagt, er geht nicht mehr so gut wie früher, weil er früher pro Person hat gegeben Geld in Puff, also der hat die Leiter hingebracht. Und dann hat er halt pro Kopf teilweise bis zu 50 Euro gekriegt. Und jetzt sagt er so 10, 20 Euro.
50 Euro ist ja mittlerweile die Zeche dort, ja. Das ist ja alles.
Na, aber Flatrate. Als Taxifahrer quasi, dass du da Kundschaft lieferst.
Kopfprämie.
Und dann hat er gesagt, die sind, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, am Frankfurter Ring, der Club, in dreier Reihen 10 Meter angestanden draußen. Und da wird es natürlich, wenn es da nur noch CBDC gibt, also digitales Zentralbankgeld, wo soll das der Vati abbuchen, damit das die Mutti nicht sieht dann daheim?
Schwierig.
Der Braut, der ist halt, da ist der Cashflow daheim.
Ja.
Er möchte nicht wissen, was da in die diversen Tresore in die Häuser rumliegt. Geil.
Ja, in dem Sinne in dem sind Sinne, wir schon wieder am Ende unserer Rundreise.
Vom Puff
zum Schluss.
In die Karwoche.
Nächste Woche noch als kleiner Tipp ist Tag des deutschen Bieres, den ich natürlich begehen werde. Du begehst stattdessen am selben Tag den Tag des Buches, nehme ich an, als Kulturschaffende. Selber Tag.
Derselbe Tag? Ah, tatsächlich?
Ja.
Der Tag
und ich werde betrunken lesen.
Ich glaube, weil man viele Bücher auf der Bestsellerliste sich nur noch schön saufen kann. Das ist wahrscheinlich, deshalb ist das derselbe Tag. Buchmesse Leipzig und so. Da brauchst du viel Alkohol. Und wann ist der Tag? Nur, dass es mir jetzt
23. April. Ich werde dich nochmal dran erinnern.
Auf alle Fälle. Und wir sehen uns und ich wünsche dir und deiner Familie mit dem von mir bezahlten, finanzierten Grill gesegnete Ostern.
Wünsche ich dir auch. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich.
Ciao, macht es gut.
Servus.